Gott segne dich, Bruder Neville. Guten Morgen, Freunde. Es ist ein Vorrecht, wieder hier in der Versammlung zu sein an diesem Morgen, um dem Herrn zu dienen, in der Weise des Predigen des Wortes und des Gebets für die Kranken. Und ich bin sehr dankbar für diesen Tag. Ich war erstaunt, wie ich hereingekommen bin. Ein Bruder kam zu mir und sagte, ich möchte nicht sein wie der unwürdige Leprakranke, der geheilt wurde. Und das war Bruder Wright. Ich betete für ihn und der Herr hat ihn völlig geheilt. Und er kam hervor, kam zu mir weinend, schüttelte meine Hand und sagte, er wollte dem Herrn danken dafür, dass er geheilt wurde. Und er wollte zurückkommen und Dank sagen. Es ist alles hinweggegangen, er ist nun völlig gesund. Und wir sind dankbar für diese Zeugnisse. Charlie, du und Bruder Jeffries, wenn ihr wollt, kommt doch hierher und nehmt die Plätze hier vorne ein. Ihr seid willkommen, dann braucht ihr nicht stehen. Und der andere Bruder dort, Bruder Woods, kommt hier nach vorne. Hier sind noch ein paar Plätze auf der Bank, dann braucht ihr nicht zu stehen. Ich glaube, hier gibt es auch noch ein paar Plätze. Ihr seid mehr als willkommen, hier eingeladen, hierher zu kommen, diese Plätze einzunehmen. Und wir sind froh. Ich glaube, das wurde einmal gesagt. Ich war froh, als sie zu mir sagten, der Bruder sagt, ich möchte immer näher an den Christen sein, danke. Ich war froh, als sie zu mir sagten, lasst uns hinaufgehen in das Haus des Herrn. Das ist das Vorrecht der Christen, die Freude zu haben, in das Haus des Herrn zu gehen. Schaue mich um und sehe so viele von meinen Freunden heute Morgen. Und ich bin freudig erregt darüber. Ich freue mich, Bruder und Sister Dauch aus Ohio zu sehen. Ich sehe Bruder und Schwester Armstrong dort hinten, den ganzen Weg von Ohio. Gott segne euch alle. Oh, schaue mich herum und sehe so viele. Es ist schwer, ihr ganzen Namen zu nennen. Schwester Hoover, ich bin froh, dich zu sehen heute Morgen von Kentucky. Und Charlie und Nelly, Bruder Jeffries und seine Familie und so viele von aus der Stadt. Oder von vielen von außerhalb der Stadt. Und wir erwarten eine große Zeit heute Morgen mit dem Herrn. Wir erwarten, dass Gott uns begegnet in seiner Weise und uns unsere Seelen segnet und uns dient mit den Dingen, die wir benötigen. Und während ich hier über den Ort schaue, ich mag es, meine Freunde zu nennen. An den meisten Morgen sage ich verschiedene von ihnen. Ich fühle so gut, zurück in die Versammlung zu kommen und all die Menschen wiederzusehen. Wie wird es sein, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir uns dort begegnen, dort in der Zeit der immerwährenden, ewigen Gemeinschaft, die wir zusammen haben werden, um den Thron Gottes herum. Und das sind die Segnungen, die wir die ganze Zeit gehegt haben. Und wir werden umgestaltet werden gleich ihm in sein Bilde. Und sein Geist wird auf uns sein, dass wir ihn anbeten und ihm dienen in aller der gesamten Ewigkeit und niemals mehr müde werden. Denkt darüber nach. Es gibt nichts, worüber ihr nachdenken könnt, was ihr tun könnt. Aber manchmal seid ihr müde davon. Charlie, ich glaube, du und ich, wir haben die Eichhörnchen gejagt, alles, was wir tun wollten. Aber wisst ihr, wir werden dieser Sachdinge müde. Und ich liebe es zu wandern, in die Berge hinein und einfach wandern. Aber manchmal werde ich müde und dann möchte ich was anderes tun. Und ich liebe es zu fahren. Und manchmal fühle ich, dass ich doch etwas müde bin und ausgelaugt und meine Nerven sind am Rande. Dann werde ich in mein Auto springen und werde fahren und auf der Straße singen. Ich bin froh, sagen zu können, einer von denen zu sein. Und dann halte ich das Steuerrad fest und singe und stampfe mit dem Fuß auf und preise. Nun aber nach einiger Zeit werde ich müde und komme zurück nach Hause und beginne etwas anderes. Aber wenn wir anfangen, Gott anzubeten im neuen Königreich, wird es keinen müden Moment mehr geben, sondern es wird eine fortwährende Segnung sein. Denn wir werden verwandelt werden sein dann. Und wir werden nicht sein, wie wir jetzt sind. Wir werden anders sein, eine andere Kreatur, wie wir zu dieser Zeit sind. Und deshalb sind wir so glücklich. Ich dachte gerade darüber nach, ich weiß nicht, ob ich das schon zitiert habe, Bruder Charlie, aber vor einiger Zeit war ich mit ihm in Kentucky und er sagte, Bruder Branham, meinst du, dass wir im tausendjährigen Reich Eichhörnchen jagen? Ich sagte, ich glaube es nicht, Charlie. Er sagte, aber wir haben es so gerne getan. Und meinst du, wir werden es nicht tun im tausendjährigen Reich? Ich sagte, nein, es wird nichts getötet werden im tausendjährigen Reich. Und er sagte, nun, wir haben es so gemocht. Er sagte, Charlie, wenn ich dich überzeugen könnte, dass vor einiger Zeit warst du eine Sau oder ein Schwein und du wurdest hinaufgehoben, um ein höheres Wesen zu sein, ein menschliches Wesen, möchtest du jemals zurückgehen und die Vergnügen des Schweins genießen? Er sagte, nein. Ich sagte, sie, es wird so viel mehr sein, wie zwischen dem Mensch und dem Schwein, dass du niemals mehr ein Schwein sein möchtest. Aber nun multipliziere das mit 10.000. So wird es sein, wenn du verwandelt bist von dem, was du hier warst. Dann möchtest du niemals mehr Mensch sein. Das stimmt. Es wird völlig anders sein. Ich bin so froh, nur für den Gedanken daran, wissen, dass wir eines Tages höher hinaufklettern werden. Nun, wenn der Herr es will, am nächsten Sonntag, dann werde ich hinweggehen nach Wyoming mit einem guten Freund oder nach Idaho zu einem guten Freund von mir, Bruder Minor Argenbright, Bruder Clayton Sonmore, die christlichen Geschäftsleute. Und in der nächsten Woche, die Woche danach, ist das siebte Mal, dass ich in Dallas, Texas bin, auf der Konferenz der Voice of Healing. Und ich werde an dem siebten Abend sprechen. Und dann werde ich zurückgehen nach Idaho mit Bruder Argenbright und den christlichen Geschäftsleuten. Und vielleicht werden wir einen Abend haben in Minneapolis, bevor wir dort hinweggehen. Und dann ein Frühstück der christlichen Geschäftsleute. Wenn der Herr will, am nächsten Sonntagmorgen möchte ich hier zurück sein in der Versammlung. Und wenn es zugelassen wird und der Wille des Herrn ist, dann möchte ich über das Thema sprechen des Wirbelwindes in dem Wind, wenn der Herr es willig es zulässt. Es schien auf meinem Herz zu sein in der ganzen Woche. Und dort am anderen Morgen, ganz in der Früh um 4 Uhr, wachte ich auf und ich bekam den Gedanken, dieser Tag auf Golgatha. Und davon möchte ich heute Morgen sprechen, der Tag auf Golgatha. Und während um zu lesen, lasst uns nun umwenden in unseren Bibeln zu der Schriftstelle im Evangelium Matthäus, dem 27. Kapitel, und wir fangen an mit dem 27. Vers und lesen dort einen Teil der Schrift, damit wir den Hintergrund bekommen, und dann fangen wir direkt an, und nachdem wir gepredigt haben, werden wir das Gebet für die Kranken haben. Seitdem ich das letzte Mal hier war, ich brachte zurück dort auf das Muster meines neuen Gebets, meines neuen Dienstes. Ich habe mehr Zeugnisse von diesem Versammlung, als ich hatte in langer Zeit. Es ist etwas damit, dass ihr die Menschen kontaktieren, den Personen kontaktieren müsst. Und wenn das Übernatürliche gezeigt wird, seht, die Heilung liegt auf dem Glauben des Einzelnen. Und wenn der Einzelne Glaube hat, dann lasst ihn sehen, während der Heilige Geist über die Menge geht und sagen, gewisse Dinge geschehen. Und du hast so einen solchen Namen, du kommst von dem und dem Ort und eine gewisse Sache, die du getan hast, und es wird so sein, und du siehst dies alles geschehen. Aber der Einzelne sitzt dort und sollte hochschauen und sagen, das muss Gott sein, jetzt nehme ich meine Heilung an. Aber anstelle dessen sagt der Einzelne, lege mir die Hände auf und bete für mich, sodass ich auch geheilt werde. So sind wir hier gelehrt in Amerika. Und wir glauben das, und das ist sicherlich schriftgemäß. Aber nun finden wir in verschiedenen Plätzen, wenn so etwas geschieht wie in Afrika, dann wird die gesamte Menge erreicht auf einmal nach oben und nehmen ihre Heilung an, denn ihnen wurde nichts gelehrt, als sie haben ihnen nicht die Heilung gelehrt worden. Und wenn sie das sehen, dass Gott lebt, dass er Gott ist und dass er heilt, das ist es. Denn die Grundlage hat schon die Grundlage gelegt, dass er ein Heiler ist und die Menschen heilt. Und wenn sie dann seine Gegenwart sehen, wie er wirkt durch seine Gemeinde, dann sagen sie, damit ist es in Ordnung, das ist alles, was wir brauchen. Aber uns wurde gelehrt, die Hände auf die Kranken aufzulegen und diese Dinge. Das ist der Grund, warum es nicht so gut in Amerika wirkt. Nun, denkt daran, am nächsten Sonntagmorgen, so der Herr will, Bruder Neville wird es bekannt geben, sicherlich, ein Wirbelwind im Wind. Nun, ich habe euch ein bisschen Zeit gegeben, um in der Schrift umzublättern zu Matthäus 27. Lasst uns nun beginnen am 27. Vers. Nun, hört genau zu zum Vorlesen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihm aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simeon. Den zwangen sie, dass er ihnen sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steige herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriestern und mit den Schriftgelehrten und den Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Wenn er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuze herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Nun, und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesu laut: Eli, Eli, lama asabanti. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme, um ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten aus, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Lasst uns unsere Häupter beugen.
Lord,
Herr,
we know that thou art God.
Wir wissen, dass du Gott bist.
And it, after reading this
und nachdem wir dieses heilige Wort gelesen haben, wir können immer noch sehen, dass sich deine Natur nicht verändert hat. Du bist immer Gott. Und es schien so, als ob Jesus keine Hilfe haben würde. Er wurde durch böse Hände genommen und in Stücke geschlagen und angespuckt und gelästert und hing dort am Kreuz, blutete und starb. Und es schien, als ob es nirgendwo Hilfe gab, bis er selbst ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber du handelst in dem Moment, wenn nichts anderes mehr handeln kann. Es ist uns gegeben zu wissen, Herr, dass wenn wir Flüsse haben, die wir nicht überqueren können, wenn wir Berge haben, über die wir nicht hinweggehen können, dann Gott ist spezialisiert in Dinge, die andere nicht tun können. Du bist der Fachmann bei der Arbeit, denn du kanntest den Grund für diesen Tag auf Golgatha. Du, der du Gott bist, der Unendliche, du wusstest, dass diese Stunde kommen musste. Aber als es voll erfüllt wurde, dann zeigtest du, dass du Gott bist. Du zeigtest, wer der Chef war. Du erschüttertest die Erde und die Heiligen, die in der Erde schliefen, kamen hervor. Du hast die Sonne dunkel gemacht zur Nacht und zur Dunkelheit der Nacht und zeigtest, dass du Gott bist und du schienst so lange still gewesen zu sein. Lass uns nun von diesem Tag den Schluss ziehen, dass solange wie wir in dem Geiste wandeln, geführt durch die Hand Gottes, egal was verkehrt zu sein scheint, auch wenn wir Golgatha ins Angesicht sehen müssen, dann wird Gott in der richtigen Stunde sprechen, zur rechten Zeit. Nun, Vater Gott, möchten wir dich darum bitten, unsere Sünden und Übertretungen zu vergeben. Wir möchten dich bitten, dass dein Geist uns führt. Führe uns so, wie die Taube das Lamm führte. Lass uns gehorsam sein gegenüber, was immer uns begegnen mag, wissen, dass Gott wirkt gut durch alle Dinge und weiß, dass es in Ordnung sein wird. Sei mit uns heute in diesem Gottesdienst. Wir beten, dass du diese retten mögest, die im Zustand sind, um gerettet zu werden und nach der Erlösung suchen. Fülle diese mit ewigem Leben, die danach suchen. Wir beten, dass du die heilen möchtest, die krank sind und geplagt und gekommen sind, um die Heilung zu suchen. Und wir preisen dich dafür. Wir bitten dies im Namen deines Sohnes, unseres Erlösers, Jesu Christi. Amen. Nun, indem wir heute Morgen sprechen, möchten wir eure Aufmerksamkeit auf den Text ziehen, den ich ausgewählt habe, um davon zu sprechen über diesen Tag auf Golgatha. Es scheint, als ob es außerhalb dieser Jahreszeit sei. Das müsste eigentlich Karfreitag sein. Aber auf Golgatha sollten wir uns täglich erinnern. Und wir haben so viel darüber gehört und haben so viel darüber gelesen. Prediger haben darüber gepredigt seit dem Anfang der Zeit. Die Sänger haben es besungen durch die Zeitalter. Propheten haben es 4000 Jahre vorausgesagt, bevor es jemals geschah. Und die Propheten dieser Tage zeigen dort drauf hin zurück, wo es geschah. Es ist so ein wichtiger Tag. Es ist einer der wichtigsten Tage aller Tage, die Gott jemals die Morgendämmerung über die Erde hat heraufziehen lassen. Und wenn es so wichtig ist für die menschliche Rasse, Golgatha, dann glaube ich, dass es gut für uns ist, zurückzugehen und zu untersuchen, um zu sehen, was es für uns bedeutet. Denn ich bin sicher, dass in dieser späten Stunde, in der wir leben, suchen wir jede Wichtigkeit Gottes, von der wir wissen. Alles, was wir herausfinden können, wir sind hier, um darüber zu lernen, um zu sehen, was für uns ist, was Gott für uns getan hat und zu sehen, was er verheißen hat, für uns zu tun. Und deshalb kommen wir in die Versammlung. Das ist, warum der Prediger predigt. Dies ist, warum er studiert und meditiert über der Schrift, um die Inspiration sucht. Es ist, weil er ein öffentlicher Diener Gottes, des Volkes Gottes ist. Und er versucht, etwas zu finden, das Gott zu seinem Volk zu sagen hat, etwas, das ihnen helfen würde. Vielleicht möge es sein, dass sie ihre Sünden verdammen, aber es würde die Hilfe sein, um sie wieder aufzuheben und dass sie wieder aufstehen und ihre Sünden verlassen und dem Herrn dienen. Und die Prediger sollen diese Dinge suchen. Und dieser Tag, der so wichtig ist, einer der größten Tage, lass uns nach drei verschiedenen Sachen ausschauen, die dieser Tag für uns bedeutete. Wir könnten Hunderte nehmen. Aber heute Morgen habe ich drei lebenswichtige Dinge ausgewählt, die wir uns anschauen wollen für die nächsten paar Momente. Von denen, die Golgatha, von dem, was Golgatha für uns bedeutet. Und ich bete, dass es jeden Sünder verdammen wird, der heute gegenwärtig ist, dass es jeden Heiligen auf seine Knie bringen wird und dass es dafür sorgen wird, dass jede kranke Person ihren Glauben aufhebt zu Gott gegenüber und hinweggeht, geheilt, jeder Sünder gerettet, jeder Zurückfallende zurückkommt und sich seiner schämt und jeder Heilige frohlockt und eine neue Hoffnung aufnimmt. Die große wichtige Sache, die Golgatha für uns bedeutet und für die Welt, ist, dass es die Frage der Sünde ein für alle Mal gelöst hat. Der Mensch wurde der Sünde schuldig erfunden und Sünde war eine Strafe, für die kein Mensch bezahlen konnte. Die Strafe war so groß, bis es niemanden mehr gab, der die Strafe bezahlen konnte. Und ich glaube wahrhaftig, dass Gott einen Weg vorherbestimmt hat, oder es so vorherbestimmt hat, dass die Strafe so groß sein würde, dass kein Mensch sie bezahlen könnte, damit er es selbst tun kann. Nun, die Strafe der Sünde war der Tod. Und wir wurden alle in Sünden geboren, geformt in Sündhaftigkeit, kamen in diese Welt mit Lügen auf unseren Lippen. Und deshalb gab es keinen von uns, der es wert war, und sie konnten keinen auf Erden finden, der wert war. Und die Sünde begann nicht auf der Erde. Sünde hatte ihren Anfang im Himmel. Lucifer, der Teufel, war eine verdammte Kreatur aufgrund seines Ungehorsams, bevor er jemals auf die Erde kam. Die Sünde hatte ihren Anfang im Himmel, als Gott die Engel eingesetzt hat und hat ihn sie auf dieselben Grund gelegt, auf die er menschliche Wesen gestellt hat, der auf den Baum der Erkenntnis, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, war dort, wo der Mensch seine Wahl treffen konnte. Und als man Lucifer seine Wahl gegeben hatte, dann wollte er etwas Besseres als Gott hatte. Und damit begannen die Schwierigkeiten. Und es war eine Forderung der Sünde. Und die Forderung war der Tod. Tod war die Strafe. Wir könnten dort in die Tiefen, die großen Details gehen, aber ich glaube nicht, dass es mehr als einen Tod gibt. Es gibt ein Leben. Ich glaube, ein Mensch, der ewiges Leben hat, kann niemals mehr sterben. Und ich glaube, dass es eine völlige Auslöschung gibt der Seele des Menschen, der Seele, die sündigt, denn die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, soll wahrhaftiglich sterben. Nicht der Mensch, sondern die Seele, die sündigt. Deshalb muss Satan sicherlich sterben, um vollkommen zerstört zu werden. Wie ich mit den Universalisten nicht übereinstimme, die sagen, dass Satan gerettet werden wird. Er hat gesündigt und er ist der Urheber der Sünde. Und seine Seele hat gesündigt und er war ein Geist. Und dieser Geist wird völlig ausgelöscht werden und nichts davon übrig bleiben. Und als die Sünde die Erde traf, dort am Anfang, wie ein Laken der Dunkelheit, das hinunterfiel vom Himmel, dann hat es die Erde gelähmt. Er hat jede Kreatur auf die Erde geworfen und die gesamte Kreatur Gottes kam in die Sklaverei und der Mensch war untergebunden in den Tod, in Krankheit, in Schwierigkeiten und Kummer und die ganze Natur fiel mit ihm. Die Sünde war ein Betäubungsmittel, das die gesamte Erde lähmte. Und dort wurden wir hier hingestellt, hoffnungslos, denn jede Kreatur auf der Erde war diesem unterworfen und jeder, der auf Erden geboren wurde, war diesem unterworfen. So musste es von irgendher woher kommen, wo es keine Sünde gab. Es konnte nicht von der Erde kommen. Einer von uns konnte den anderen nicht erlösen. Es musste von jemandem anderen kommen. Deshalb, als die Menschen erkannten, dass er von Gott getrennt war, dann wurde er ein Wanderer. Sie weinten, sie schriefen, sie arbeiteten. Sie wanderten dort die Berge und durch die Wüsten. Und sie suchten eine Stadt, deren Erbauer und Gründer Gott war. Denn er wusste, wenn er jemals zurückkommen konnte in die Gegenwart Gottes, dann konnte er es mit ihm nochmal besprechen. Aber es gab keinen Weg zurück. Er war verloren. Er hatte sich verirrt. Er wusste nicht, wohin er sich wenden sollte. So ging er einfach auf die Wanderung und versuchte, etwas irgendwo zu finden, damit er einen Weg zurückfinden konnte an diesen Ort. Etwas auf seinem Inneren sagte er ihm, dass er von einem Ort kam, der vollkommen war. Es gibt keine Person hier in dieser sichtbaren Versammlung heute Morgen oder in der Versammlung, wo diese Bänder hingehen werden, um die Welt herum oder in der ganzen Welt. Es gibt niemanden hier oder irgendwo, der nicht nach dieser Vollendung sucht. Ihr bezahlt eure Rechnungen und meint, das löst das Problem. Und wenn ihr eure Rechnung bezahlt habt, dann wird jemand krank in der Familie. Und wenn die Krankheit gesund wird, dann habt ihr mehr Rechnungen zu bezahlen. Und das Nächste, was ihr seht, ist, dass eure Haare grau werden und ihr wollt wieder jung werden. Und das ist immer irgendetwas jederzeit beständig. Denn dieses ist die aufgrund der Welle der Sünde. Aber in eurem Herzen, dann sucht ihr danach, dass ihr danach sucht, zeigt, dass es irgendwo eine Vollkommenheit geben muss. Irgendwo gibt es etwas. Das ist der Grund, warum viele Male sind die Sünder und sie ziehen immer noch wandernd umher. Ein schönes junges Mädchen, sie wird die Locken ihrer Haare abschneiden, um populär zu sein, ihr Gesicht anmalen, damit sie schön aussieht, wird Kleidung anziehen, die Form ihres Wesens zeigen, denn es ist das Einzige, was sie finden kann. Sie findet es irgendwo und versucht, etwas zu finden, was sie zurückbringt. Und dann kommt ein Mann, der flirtet mit ihr. Oder der etwas zu der Frau sagt. Ein junger Mann will etwas zu der Frau sagen. Sie sucht sich ihm selbst anziehend zu machen. Der Nachbar wird ein Haus bauen in gewisser Weise, denn es wird ein bisschen besser ausschauen als der Platz seines Nachbarn. Und so ist es die ganze Zeit. Wir suchen nach etwas. Etwas, das uns ein bisschen darüber erhebt. Die junge Frau wird eine andere junge Frau finden, die noch berühmter ist als sie. Der Nachbar wird ein Haus finden, das besser aussieht als seines. Die Frau wird eine andere Frau finden, gekleidet in einer gewissen Weise, so dass sie besser aussieht, als sie es tut. Aber es ist etwas in uns, das nach etwas sucht. Und das zeigt uns, dass wir verloren sind. Wir wollen dieses finden. Etwas, das uns zu dieser Zufriedenheit, Befriedigung bringt, das diesen Platz des Hungers in uns füllen wird. Aber es scheint, als ob wir es nicht finden können. Die Menschen haben es durch die Zeitalter versucht. Sie haben danach geweint, sie haben danach geschrien. Sie haben alles getan, was sie wussten, aber sie konnten es immer noch nicht finden und wanderten durch diese Welt. Bis schlussendlich eines Tages, und das ist der Tag von Golgatha, da war einer, der kam aus der Herrlichkeit, einer mit dem Namen Jesus Christus, der Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit kam, und Golgatha wurde geformt. Das war der Tag, wo der Preis bezahlt wurde und die Frage der Sünde für immer gelöst wurde. Und es öffnete uns den Weg nach dieser Sache, nach der wir hungern und dürsten. Und es brachte einen Ort der Zufriedenheit oder Zufriedenstellung. Kein Mensch, der jemals Golgatha besucht hat und es gesehen hat, wie es war, kann jemals derselbe sein. Alles, was er sich je gewünscht hat oder nachdem er verlangt hat, wird dort begegnet, wenn er diesen Ort erreicht. Es war so ein wichtiger Tag und so eine wichtige Sache. Es erschütterte die Erde. Es erschütterte die Erde, wie sie niemals vorher erschüttert wurde, als Jesus auf Golgatha starb und den Preis der Sünde bezahlt hatte. Die Sünde gewählt hatte einen Stromausfall. Die Sonne ging in der Mitte des Tages. Und sie hatten einen nervösen Schlag und die Felsen erschütterten und die Berge kamen hervor, die toten Leiber kamen aus dem Grab heraus. Was hat es getan? Gott hat auf Golgatha gezielt. Er hat dort das Tier genannt Satan für immer verwundet. Und seitdem ist er noch böser geworden. Nachdem ist er mehr siegreich gewesen, denn er brachte das Licht der menschlichen Rasse. Gott zielte auf Golgatha. Er hat das Tier genannt Satan für immer verwundet. Seit dieser Zeit ist er gemeiner gewesen, denn es brachte das Licht der menschlichen Rasse. Und jeder weiß, dass ein verwundetes Tier das gemeinste ist. Und er kroch herum mit gebrochenem Rücken. Satan wurde K.O. geschlagen auf Golgatha. Die Erde hat es bewiesen, dass es so war. Der größte Preis, der jemals bezahlt wurde, und der Einzige, der ihn bezahlen konnte, kam und tat dieses auf Golgatha. Und das ist, wo der größte Preis bezahlt wurde. Das ist eine der Dinge. Gott hatte es verlangt. Kein Mensch war würdig, kein Mensch war fähig, kein Mensch konnte es tun. Und Gott kam selbst und wurde Mensch und lebte ein menschliches Leben unter den menschlichen Verlangen und wurde gekreuzigt auf Golgatha. Und dort, als Satan dachte, er würde es nicht tun, er würde es nicht durchkämpfen, dann ging er nach Gethsemane und war in der größten Versuchung, die je ein Mensch gehabt hat. Aber er bezahlte den Preis und das hat die Erde mit Dunkelheit gebracht und es brachte die Anästhesie für die Operation. Wenn ein Arzt einem Mann eine Anästhesie gibt, das schlägt ihn erstmal K.O., bevor er es tun kann. Und bevor Gott, der seiner Gemeinde die Operation bekam die Welt ein Betäubungsmittel. Die Natur hatte einen Schüttelkrampf. Kein Wunder, Gott in menschlichem Fleisch starb. Es war die Stunde, nach der die Welt ausgeschaut hatte, aber viele wussten es nicht, so wie es heute ist. Viele schauen nach diesen Dingen, aber sie erkennen sie nicht. Sie erkennen den Ausweg nicht. Sie versuchen immer noch, die Vergnügung und Dinge der Welt zu finden, versuchen ihren Ausweg zu finden. Es waren viele Zeichen, die auf diese Zeit gedeutet haben. Viele große Schatten haben es vorausgezeigt, dieses Lamm. Durch den Ochsen, durch die Taube und all diese Dinge. Aber sie konnten es nicht, aber es konnte noch nicht hervorbrechen. Es konnte noch nicht diesen Todesriegel brechen, denn Satan hatte die Erde. Und jeder Felsen, auf dem er einmal gewandelt war auf der Erde, sind brennende Bimssteine. Luzifer war der Sohn des Morgens, dann wandelte er auf der Erde und dann war es ein brennender Vulkan. Die gleichen Felsen, die sich abgekühlt haben, als Jesus auf Golgatha starb, brachte sie die Erde wieder hervor. Der Preis, der bezahlt wurde und die Sklaverei Satans wurde gebrochen. Gott hat sie wieder in die Hände der Menschen zurückgelegt, einen Weg, nachdem er Ausschau hielt. Er brauchte nicht mehr weinen. Doch als er den Rückgrat Satans gebrochen hatte, dort auf Golgatha, brach er das Rückgrat der Sünde, der Krankheit, und es bringt jedes menschliche Wesen auf dieser Erde zurück in die Gegenwart Gottes mit vergebenen Sünden. Halleluja! Unsere Sünden sind vergeben. Satan kann uns nicht mehr mit Dunkelheit von Gott trennen. Die Straße ist bereitet. Es ist wie ein Telefon, das dort steht. Dort ist die Verbindung zur Herrlichkeit. Es bringt jede Person in Reichweite dieser Verbindung. Wenn ein Mensch voller Sünde ist, dann verbannt es ihn mit der Zentrale. Seine Sünden können ihm vergeben werden. Nicht nur das, aber für diese Sünde ist bezahlt worden. Du musst nicht mehr sagen, ich bin nicht würdig. Ich sicherlich nicht, du könntest es nie sein. Aber ein Würdiger hat deinen Platz eingenommen. Du bist frei. Du brauchst nicht mehr herumwandern. Du brauchst nicht mehr die Vergnügungen suchen hier auf dieser Erde. Denn dort ist ein Strom gefüllt mit Blut, der kommt aus den Venen Immanuels, wo die Sünder einmal getaucht in diese Flut verlieren all ihre Flecken der Sünde und Schuld. Du brauchst nicht mehr verloren sein. Dort ist eine Straße und ein Weg, und es ist genannt der Weg der Heiligkeit. Die Unreinen können nicht dort gehen, aber wenn er zu diesem Strom zuerst kommt, dann geht er hinein auf diese Straße. Er hat die Kraftmacht Satans gebrochen. Er öffnete die Türen des Höllengefängnisses. Und jeder Mensch, der eingeschlossen war auf dieser Erde, der in dem Gefängnis, der fürchtete, wenn er starb, was der Tod für ihn sein würde, dort auf Golgatha öffnete er die Türen dieser Zellen und hat jeden Gefangenen freigemacht. Du brauchst nicht mehr länger von Sünde heruntergerissen zu sein. Du brauchst nicht mehr deine Glieder der Sünde hingeben, trinken, rauchen, Glücksspiel, lügen. Du kannst ehrlich sein, richtig und aufrecht, und Satan kann nichts dagegen tun, denn du hast eine Linie ergriffen, eine Lebenslinie. Sie ist verankert im Fels des Heils. Nichts kann dich davon hinwegschütteln. Es ist eine Lebenslinie, verankert in dem Fels des Heils. Nichts kann dich davon abschütteln. Die Winde können dich nicht abschütteln. Nichts, selbst der Tod, sogar der Tod kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist, was Golgatha bedeutet. Menschen, die in Sklaverei waren, wurden frei. Menschen, die einmal unter der Furcht des Todes waren, fürchten den Tod nicht mehr. Und ein Mensch, der nach einer Stadt verlangt, wessen Erbauer und Schöpfer Gottes ist, der kann nun auf diese Straße treten und sein Angesicht dem Himmel zuwenden, denn er ist frei. Halleluja! Er ist erlöst. Du brauchst nicht mehr herumwandern, denn es gibt einen Weg, in dem wir wissen, ob es richtig ist oder nicht. Gott gibt uns Leben. Unsere Sünden sind hinweg. Der Tag von Golgatha bezahlte den Preis. Und wenn wir all dieses sehen, ist es kein Wunder mehr, dass der Dichter schrieb, die Felsen fielen herunter und der Himmel verdunkelte sich. Mein Erlöser hat sein Haupt gebeugt und starb. Und der Öffnung des Vorhangs offenbarte den Weg zur himmlischen Freude und immer werdenden Tagen. Abraham brauchte nicht mehr herumwandern, um eine Stadt zu suchen. Der Sünder brauchte sich nicht mehr wundern, ob er gerettet werden kann oder nicht. Der Kranke brauchte sich nicht mehr fragen, ob er geheilt werden konnte oder nicht. Die Öffnung des Vorhangs auf dem Tag von Golgatha hat den Weg zum völligen Sieg geoffenbart. Gott gib uns die Kraft seines Geistes, um frohlockend zu leben, über siegreich zu leben, über diesen Dingen. Und er befragt uns nur, das zu glauben, was am Tag von Golgatha geschah. Es wird niemals einen Tag geben, wie dieser war. Es wird niemals ein Tag sein wie dieser. Es ist auch nicht mehr notwendig, denn der Preis ist bezahlt worden und wir sind erlöst. Dank sei Gott, dass wir erlöst sind. Wir brauchen uns nicht mehr darüber mehr zu fragen. Wir raten nicht mehr, denn der Vorhang ist zurückgezogen worden. Und wir sind auf eine Straße gestellt, nicht mehr um zu wandern, aber zu glauben und geradewegs weiterzugehen, zu wandeln in die Gegenwart Gottes. Abraham wusste und die anderen wussten, dass während sie nach der Stadt suchten, wussten sie, dass sie von irgendwo waren. Etwas war geschehen. Sie lebten auf einer gelähmten Erde. Erdbeben kamen, Stürme kamen, Kriege kamen, Tötungen. Der Wolf und das Lamm speisten. Der Wolf ernährte sich von dem Lamm und der Löwe aß den Ochsen. Das sah nicht richtig aus. Es war etwas verkehrt. Sie wussten, dass etwas verkehrt war. Menschen töteten, Brüder töteten Brüder, Vater tötete den Sohn, Sohn tötete den Vater. Etwas war verkehrt. Er wurde alt, er starb, er ist hinweggewelkt, die Krankheit lag auf ihm, er ist in Sklaverei. Die Bäume wachsen aber nicht ewiglich, sie sterben. Die Berge verändern sich. Die Meere trocknen aus. Die Wasser versagen. Es ist etwas verkehrt und er suchte nach einem Ort, eine Stadt, in der dieses nicht mehr geschehen konnte. Er wusste, wenn er jemals zurückkommen könnte in die Gegenwart des einen, der es richtig gemacht hatte, dann konnte er es mit ihm nochmal besprechen. Oh, welches Vorrecht, Sünder, ist es heute Morgen zu wissen, dass er einen Ausweg hat. Der Tag von Golgatha hat diesen Weg für uns geöffnet. Nachdem die Patriarchen gejagt hatten, gesucht hatten, Golgatha gab es euch umsonst. Warum wollt ihr es ablehnen? Wie könntet ihr es ablehnen, um einer Denomination beizutreten? Wie könntet ihr es nehmen und es durch etwas anderes ersetzen, zum Beispiel den Vergnügungen der Welt? Warum nehmt ihr es nicht an? Die Öffnung des Vorhangs bringt den Menschen direkt zurück in die Gegenwart Gottes ohne Sünde auf ihm von irgendeiner Art und bereitet einen Weg für ihn, für die Dinge, die er sucht, Himmel, Herrlichkeit, Friede, ewiges Leben, alles liegt direkt vor ihm. Dieser Tag war der Todesschlag für die Kraft Satans. Es hat alles beendet. Ich kann ihn dort sehen. Er war das Lamm Edens vom ersten Schatten, der vorkam. Als Abel durch Glauben Gott ein besseres Opfer darbrachte als Kain. Er muss eine Weinrebe um den Nacken des Lammes genommen haben, ihn zum Fels gezogen, nahm einen Fels in seine Hand als Lanze, hat den Kopf zurückgeworfen und hat ihn gehackt, bis er starb und seine Wolle gebadet war in seinem eigenen Blut. Es war ein Schatten an diesem Tag auf Golgatha. Da war ein Lamm. Von dieser Erde, nicht von, da war ein Lamm von dieser Erde, aber es war das Lamm Gottes, das starb, gebadet in seinem eigenen Blut. Er wurde gehackt und geschlagen, angespuckt und geschlagen und alles durch diese Welt. Und das Blut tropfte durch seine Locken. Und als das Lamm Abel starb, es sprach in einer Sprache, die Abel nicht verstehen konnte. Es blökte. Und als Gottes Lamm starb an diesem Tag auf Golgatha, sprach es in einer Sprache, die keiner verstand. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war Gottes Lamm, zu Stücken gehackt. Er war das Lamm, an das Abel dachte, als er den verheißenen Samen der Frau sah. Es war das Lamm, das Daniel sah. Das war aus dem Berge getrennt, ohne Hände. Er war das Rad inmitten der Räder des Propheten. Alles, was sie vorhergesehen hatten, wurde an diesem Tag begegnet, an diesem Tag auf Golgatha. Das brachte die größte Sache hinein. Das brachte das Rückgrat Satans. Zuerst lasst uns suchen, was dieser Tag bedeutete. Dann sollten wir sehen, was dieser Tag für uns getan hat. Nun, was hat es für uns getan? Und drittens, lasst uns schauen, was wir für diesen Tag tun sollten. Was sollten wir tun? Zuerst sollten wir hineinschauen, denn es ist der größte Tag, der größte aller Tage. Der Preis der Sünde wurde bezahlt, die Kraft Satans gebrochen. Und nun möchte ich sehen, was wir dafür tun sollten. Nun, dafür, als Jesus auf Golgatha starb, hat er nicht nur den Preis für unsere Sünden bezahlt, aber er hat auch den Preis bezahlt und einen Weg bereitet, damit wir ihm folgen können. Denn wir, als die gefallenen Adams, die erlöst waren, und wie der Geist den ersten Adam führte, durch einen Geist, der die ganze Natur beherrschte, und dass wir, der zweite Adam oder der Mensch dieser Erde, ist erlöst worden durch Christus von dem Tag Golgathas an, damit wir ihm folgen können. Nun, er starb auf Golgatha und bereitete den Weg. Er gab den Geist auf, den Heiligen Geist, und sandte ihn zurück auf die Erde für euch und mich, damit wir dadurch leben können. Das ist, was Golgatha bedeutet, dass wir ihm folgen. Schaut erst hinein, seht, was es für uns tat. Und jetzt schaut, was wir dafür tun müssen. Was musst du und ich tun? Wir sagen nun, ich bin fein, ich freue mich darüber. Aber wir müssen es annehmen. Und es annehmen ist, seine Person anzunehmen, Christus in unser Herz. Dann sind wir frei von Sünde. Deshalb gibt es keine Ketten der Sünde, die über an uns hängen. Gott, es ist, als ob wir niemals gesündigt hätten, denn das völlige Opfer hat uns vollkommen gemacht. Denn Jesus sagte, seid daher vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da ist nichts mehr, was wir tun müssen, denn wir sind vollkommen gemacht worden in der Gegenwart Gottes. Aber seht, dass wir unseren Platz nicht verlieren, wenn wir nicht aufpassen. Lass uns nicht zurückschauen, was wir waren, denn dann bedeutet das Opfer uns nichts. Könnt ihr diese sehen, Gemeinde? Ich würde nicht versuchen, diese Arbeit zu tun. Ich kann es nicht. Und ihr könnt es auch nicht. Wir brauchen nicht es versuchen. Ihr seid von Anfang an verloren. Solange ihr auf das schaut, was ihr getan habt. Schaut doch nicht auf das, was ihr getan habt. Schaut, was dieser Tag von Golgatha für euch getan hat. Es hat euren Preis bezahlt. Es hat die Frage gelöst. Eure selbst sind die Sünden, wären so blutrot. Sind sie weiß wie Schnee, rot wie Purpur, sind sie weiß wie Wolle, dann habt ihr keine Sünden. Ihr seid vollkommen sündenfrei. Egal, was ihr getan habt oder was ihr tut, ihr seid immer noch ohne Sünde, solange wie ihr Jesus Christus als euren Erlöser angenommen habt, sind eure Sünden vergeben, und alles, was vergeben ist, ist bezahlt und vergessen. Was bedeutet das? Es gibt euch nach diesem Zustand seinen Geist, um ihm zu folgen und so zu tun, wie er es getan hat. Und andere, die ihm folgen. Er war nur ein Mann, der vollkommene Mann. Er gab sein Leben. Und er machte euch ein Beispiel. Was müssen wir tun? Als erstes möchte ich sagen, Jesus lebte niemals für sich selbst. Sein Leben wurde für andere ausgegeben. Das ist vollkommen ewiges Leben. Wenn du sagst, du gehst zur Gemeinde und du tust gute Dinge, das ist fein. Aber wenn du dein Leben dir selbst lebst, dann hast du kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist, für andere zu leben. Er bewies es, als er kam im Lamm Gottes. Er lebte und hatte ewiges Leben, denn er lebte nicht für sich selbst, er lebte für andere. Und ihr empfangt das ewige Leben, indem ihr diesen Tag empfangt, und dann lebt ihr nicht mehr für euch selbst, sondern für andere. Jemand sagte, wie kannst du wieder dort stehen und zulassen, dass sie dich diese Namen rufen, schlechte Namen rufen? Du lebst nicht für dich selbst, du lebst für andere, damit du magst den Mann erlösen. Du wirst ein Sohn. Und die Schwierigkeit ist, die Gemeinde hatte vergessen, dass sie Söhne waren, dass sie Söhne sind. Ihr seid Söhne, ihr nehmt den Platz Christi ein. Ihr seid Söhne, so lebt nicht für euch selbst, lebt für andere. Nun, Bruder Branham, ich kann für diesen Bruder leben, denn er ist ein feiner Mann. Das ist es nicht. Lebe für den Mann, der dich hasst. Lebe für die Person, die dich töten würde, wenn sie könnten. Das ist, was sie ihm taten. Sie haben ihn getötet und er starb, damit er sie retten möge. Das ist ewiges Leben. Wenn ihr das in eure Brust hineinbekommen könnt, dann begegnet ihr dem Himmel. Aber du Opfer deiner eigenen Sache, gib sie ab, gib sie auf, wie die Schaf die Wolle abgibt, und schau aus nach Golgatha. Ich hoffe, das hilft euch, damit ihr an einen Ort kommt. Das ist diese Versammlung, all die Menschen tun müssen, herausfinden, was ihr seid und was der Zweck ist. Die Gemeinde ist nicht da, um nur zur Gemeinde zu gehen und Musik zu spielen, Lieder zu singen. Die Gemeinde ist ein Haus der Korrektur. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und wir müssen uns selbst als tot erachten und lebendig in Christo. Dann hat er den Weg bereitet, damit wir uns selbst opfern können, zu seinem Dienst, um ihm nachzufolgen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann führen wir das Leben, das er führte. Das ist wunderbar. Jesus sagte und sprach davon, lass mich euch ein paar Zitate geben. Hört genau zu. Verpasst dieses nicht. Jesus sagte, an diesem Tag würde er die Menschen scheiden wie die Schafe von den Böcken. Und er würde zu den Böcken sagen, steht zur Linken und den Schafen, stellt euch auf die rechte Seite. Und er sagte zu den Böcken, geht fort von mir, denn ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war durstig und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. So geht fort von mir. Und zu den Schafen sagte er, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mir gedient. Und bemerkt, versagt nicht, dieses zu erfassen, Gemeinde. Haltet dieses für immer in euren Herzen. Es wurde so unbewusst getan. Die Menschen tun es nicht, weil es ihre Pflicht ist. Ein Mensch, der euch etwas gibt, weil er es tun, der euch etwas gibt, weil er es tun sollte. Ein Mensch, der euch speist, weil er euch speisen sollte. Er hat einen selbstsüchtigen Gedanken. Es sollte euer eigentliches Leben sein. Jeder eurer Handlungen. Es war so überraschend für diese Schafe, dass sie sagten, Herr, wann warst du hungrig und wann haben wir dich gespeist? Wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann warst du durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du krank und wir haben dir gedient? Es war so automatisch aus Liebe getan. Es war das Leben, das in ihnen lebte. Gott, lass die Menschen sehen, was Golgatha für uns tat. So automatisch. Wann warst du, Herr? Wir haben dies nie gewusst. Schaut, Jesus drehte und sagte, so viel, wie ihr dem diesen getan habt, habt ihr es mir getan. Ein selbstloses Leben. Kein Hintergedanke, nichts darüber nachzudenken. Aber ihr seid so tot, den Dingen der Welt, so lebendig in Christo und wandelt so auf dieser Straße, dass dieses die Dinge sind, die ihr automatisch tut. Tut es einfach. Nun, wenn ich sagen würde, Herr, sollte ich dieses tun, so ist es nicht. Ihr seid ein Teil von ihm, sein Geist ist in ihm, in euch und ihr handelt, wie er handelte. Erfasst dieses. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber das Ende davon ist der Tod. Nicht alle, die sagen, Herr, Herr, sollen hineingehen, aber die, die den Willen meines Vaters tun, einfach von ihren Herzen, einfach frei. Nun, dieser Tag von Golgatha bezahlte den Preis, dass wir so sein könnten. Nicht, dass wir sagen, weißt du, die Witwe Jones und so weiter, sie brauchte mal, hatte mal keine Kohle mehr, dann ging ich und kaufte ihr Kohle oder ein Bruder, der brauchte Kleidung und ich kaufte ihm welche. Oh mein, du selbstsüchtige arme Person, du bist ein Heuchler. Lass die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Oder aber die linke wissen, was die rechte tut. Einfach so automatisch tot in Christus, bis ihr es sowieso tut. Es ist eure Natur. Ihr seid so gemacht. Ihr werdet es immer tun. Es ist das Leben, das in euch lebt. Und ihr seid völlig dem Geist gehorsam. Und lebt. Es lebt einfach in euch. Oh, fühlt ihr nicht diesen Segen voll gesegneten Geist? Dieses Leben, nicht mehr ich, der lebt, sagt Paulus, aber Christus lebt in mir. So automatisch. Ich sage dir, Bruder Branham, wir sind hier Christen, wir helfen diesen Menschen, wir helfen diesen Menschen. Oh, schämt euch. Das ist nicht Christenheit. Christenheit ist so automatisch, denn sie tun es einfach und ihr vergesst davon. Geht, tut es. Christus hat sein Leben völlig Gott übergeben. Er gab sich selbst als Diener den Menschen. Er gab sich frei dahin. Er brauchte es nicht tun. Er hat es nicht mit Grummeln getan. Er sagte nicht, Bruder, ich komme hier, denke viel von mir, denn ich komme für dich zu sterben. Nein, er sagte kein Wort davon. Er starb einfach, denn Gott war in ihm. Es ist Gott in euch und es ist Gott in mir. Der dafür sorgt, dass wir nach anderen schauen. Schafe zur einen Seite. Einer wird sagen, Herr, ich tat dies und Herr, ich tat das. Er sage, ferne von mir, ihr Werke der Ungerechtigkeit. Ich kenne euch nicht. Und wenn die Gemeinde jemals zu diesen Basiswahrheiten kommen kann, es ist nicht etwas, das ihr versucht zu tun, sondern wohin ihr euch selbst wirkt, es zu tun. Es ist etwas, das in euch geboren wurde. Vergib mir meine Pfingstfreunde.
I am Pentecostal.
Ich bin Pfingstler, aber meine Pfingstfreunde sind an einen Ort gekommen, wo sie viele von schneller Musik haben müssen und das Schlagen und das Zusammenschlagen der Hände und die Tamburin, damit man einen Preis hervorbringt. Das ist nur eine Emotion. Sie spielen dort mit der Musikband, bevor sie in den Krieg gehen, um die Menschen die Emotionen des Krieges zu geben. Ich glaube an Musik, ich glaube an das Händeklatschen, ich glaube an die Dinge, das wollen wir haben. Aber wir sollten dieses haben, aber sollen die großen Dinge nicht ungetan lassen. Das Selbstgeopfer, das Leben als Selbstopfer, das Gott in euch lebt, automatisch tut ihr das, was richtig ist, denn es ist richtig, so geht es weiter. Und dann denkt ihr nicht mehr darüber nach, ihr lebt es. Dann seht ihr, ihr seid auf der Straße. Das ist, was Golgatha für euch bedeutet. Auf der Straße, die geöffnet wurde an diesem Tag. Nun, denkt daran, wir können nicht halb Bock und halb Schaf sein. Sie werden sich nicht vermischen. Nun, es ist viele Menschen, die sagen, jawohl, weißt du was, wir haben die Organisation unserer Gruppe, wir helfen den Armen, das ist in Ordnung. Aber ihr bläst euer eigenes Horn darüber. Tut das nicht. Gebt eure Almosen im Geheimen, sagt Jesus. Es ist automatisch für euch, so wie ihr euch zu trinken holt, wenn ihr Durst habt. Wenn der nächste Mann durstig ist, denkt ihr auch über nach, der nächste braucht, dann denkt ihr auch über ihn nach, als ob er euer eigenes Bedürfnis wäre. Und ihr braucht euch nicht darum kümmern, ihr lebt es einfach. Ihr könnt nicht halb Schaf und halb Bock sein. So, wenn ihr sagt, nun, unsere Gemeinde hat eine Organisation, wir geben den Armen, wir tun dies und das und das andere. Wenn ihr das habt, ohne das andere, dann ist das Leben Christi nicht in euch, dann tut ihr es völlig vergeblich. Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn ich alles, was ich habe, den Armen gebe und mein Leib als Opfer verbrannt wird, wird es mir nichts nutzen. Nun, dies ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ihr müsst zu dieser Tatsache kommen. Erkennt, was Golgatha für euch tat. Oh, wir schauen es an und sagen, oh, das ist fein. Das ist es nicht. Wenn der Sohn Gottes nach Golgatha gehen musste zur Kreuzigung, dann muss jeder Sohn genauso nach Golgatha kommen. Er muss auch ein Golgatha haben. Du musst diesen Tag auf Golgatha haben. Ich muss den Tag auf Golgatha haben. Und das löst die Frage der Sünde. Nicht, dass wir dem Prediger die Hand schütteln, nicht in die Gemeinde hineingeschüttelt werden, nicht durch den Buchstaben, nicht durch ein Bekenntnis, sondern hineinkommen durch eine Geburt. Er gab niemals einen Brief, er gab niemals einen Beruf, er gab eine Geburt. So kommen wir hinein. Wir davon dann an automatisch leben wir das Leben des Christen. Nun noch eine Bemerkung, halb Bock, halb Schaf, sowas gibt es nicht. Ihr habt keinen halben Bock und ein halbes Schaf, ihr habt entweder Böcke oder Schafe. Und Wenn ihr gute Dinge tun könntet und dadurch hineinkommen, dann braucht es keinen Tag von Golgatha. Das Gesetz hat den Grund gelegt, aber es musste genommen, braucht einen Tag von Golgatha, um nicht damit wir Gemeindemitglieder werden, sondern damit wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist, was der Tag von Golgatha war. Das ist, was er für euch bedeutet, damit ihr tun könnt und folgen und handeln wie Jesus. Und der Fluss kann nicht rauf und runter fließen zur gleichen Zeit. Der Fluss fließt nur in eine Richtung und der Geist Gottes fließt nur in eine Richtung. Und es vermischt sich nicht. Es läuft den gleichen Weg. Beobachtet Jesus, während wir schließen. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Und größere als diese sollt ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Ich sage dies nicht so sehr zu dieser Gemeinde hier. Ihr versteht es, aber diese Botschaften werden aufgenommen. Zehntausende hören sie in der ganzen Welt. Ich werde mich für diese Frage beantworten für die Kritiker jetzt. Ich habe es oft genug gesagt, und es wurde mir gesagt, sie sagen, du glaubst die Bibel. Jesus sagte, diese Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun, und größere als diese sollt ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Wie schlecht kannst du werden, Prediger? Wie weit weg kannst du kommen von der Unterscheidung mit deiner intellektuellen Theologie, mit deinem mentalen Prinzip der Sache? Mein Freund, mein teurer und verlorener Freund, kannst du nicht verstehen, dass die Bibel geistig ausgelegt werden muss? Jesus dankte dem Vater, dass er es verborgen hatte von den Weisen und Klugen und dass er es Babys von dir offenbaren würde, die zu Golgatha kommen. Nun beobachtet, Jesus sagt, seht, wie er es sagte, die Werke, die ich tue, tut sie jetzt, die ich jetzt tue. Die Kranken heilen, die Toten auferwecken, die Augen der Blinden zu öffnen. Diese Werke sollt ihr auch tun. Ihr tut diese, wenn ihr an mich glaubt. Ihr tut diese Werke. Aber dann ein größeres als diese sollt ihr tun. Denn ich gehe zu meinem Vater. Eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr werdet mich sehen. Denn ich werde mit euch sein, sogar in euch bis zum Ende der Welt. Ich werde euch nicht ohne Trost lassen. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster senden, welches der Heilige Geist ist, den die Welt nicht empfangen kann, aber ihr könnt ihn empfangen. Nun bemerkt, die größeren Werke war, eine Kraft zu haben in der Gemeinde, nicht nur um die Kranken zu heilen durch das Gebet, die Teufel auszutreiben durch das Gebet, sondern das ewige Leben den Gläubigen mitzuteilen. Der Heilige Geist kam und wurde in die Hände der Gemeinde gegeben, um das Leben mitzuteilen. Oh, das ist, was Golgatha bedeutet. Es nahm gebeugte, degradierte Männer und Frauen und hat sie hochgehoben an einen Ort, wo sie Söhne und Töchter Gottes sind, um Kranke zu heilen und das ewige Leben mitzuteilen. Geben, indem der Heilige Geist gegeben wird zu gehorsamen Gläubigen, dass Menschen, die einmal Ungläubige waren, Gläubige wurden und das ewige Leben mitteilen. Wie viel größer ist das, zu dieser kranken Frau zu sagen, ich kann das Gebet des Glaubens beten und sie wird geheilt, aber Größeres als das werdet ihr tun. Ich werde euch Kraft geben, nicht nur um ihn aufzuwecken für eine kurze Weile, sondern um ihnen ewiges Leben zu geben, das ewig für immer sein wird. Arme, blinde, geschlagene Menschen, wie könnt ihr dieses verpassen? Seht ihr nicht, was die größere Sache ist? Das ist die größte Sache, die jemals geschehen konnte, war Menschen ewiges Leben mitzuteilen. Was ist das ewige Leben? Das Leben, das er lebte, das Leben, das in ihm war, das anderen mitzuteilen. Kann ein Mensch dieses tun? Ein Sohn Gottes kann es tun. Jesus sagte, wessen Sünden ihr vergeben werdet, dem sind sie erlassen. Und wessen Sünden ihr behaltet, dem sind sie behalten. Nun, hier ist, wo die katholische Kirche und die anderen ihren größten Fehler gemacht haben. Sie gingen und sagten, ich vergebe dir die Sünden, das war es nicht. Wie könnten sie die Sünden vergeben bekommen durch die Bibel? Petrus beantwortete die Frage am Tag zu Pfingsten. Sie sagten, was können wir tun, um gerettet zu werden? Wie können wir dieses alles was bekommen, was ihr alle habt. Er hat das Rezept aufgeschrieben. Er sagt ihnen, was sie tun sollten. Er sagte, tut Buße, lasst euch ein jeder von euch Gott gegenüber und seid getauft im Namen Jesu Christi. Wofür? Für die Vergebung eurer Sünden. Das war das größere Werk. Wie viele von euch Predigern heute Morgen, wie viele, die auf meine Worte hören, auf dem Tonband, seid bereit, zu Golgatha zu gehen heute Morgen. Schaut, was Gott dort für euch tat. Und lasst eure konfessionellen Glaubensbekenntnisse zurück und predigt das Evangelium. Halleluja! Es liegt jetzt in eurem Schoß. Was werdet ihr damit tun? Warum muss die Buße und die Vergebung der Sünden muss gepredigt werden in seinem Namen der ganzen Welt, beginnend zu Jerusalem? Was bedeutet Golgatha für euch? Was tat es dieser Tag für euch? Hat es euch mit Theologie vollgestopft? Hat es euch ein gestärktes Hemd gegeben? Oder hat es euch zu einem Christen gemacht, der ausverkauft ist? Halleluja! Sünden vergeben! Danke dir, Jesus. Größere Werke als diese sollt ihr tun. Ihr seht ja, was nötig ist, seht nicht wahr? Größere Werke als diese, Erlassen der Sünden im Namen Jesu Christi. Aber eure Glaubensbekenntnisse und Konfessionen und so weiter haben euch gebunden an einem Ort, wo ihr immer noch mit der Welt flirtet. Nenn mir einen Mann, irgendeinen Mann, irgendeine Frau, die zu Golgatha kommen und irgendjemand Großes sein wollen, denn jemand sagt etwas. Sagt mir, wie ihr Golgatha ins Angesicht schauen könnt an diesem Tag von Golgatha. Wie könnt ihr euren Tag auf Golgatha haben und ein gestärktes Hemd haben? Wie könnt ihr herauskommen als Puppe einer Organisation und eine menschengemachte Lehre predigen? Würde es euch nicht demütig machen im Worte Gottes? Wenn ihr jemals dort hinkommen werdet, werdet ihr demütig hervorkommen. Wie könnt ihr etwas Großes sein, Organisation, eine Feder in dem Hut, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich selbst demütigte und wurde gehackt und in Angesicht gespuckt, bis er eine Schande war und sie haben ihn entkleidet und haben ihn gekreuzigt vor der Welt, abgelehnt, verachtet in Schande. Wie könnt ihr zu Golgatha gehen und an etwas anderes sein, als er es war? Eine Schande, eine Scham. Sie sagen, sie werden mich herausschmeißen. Dann lass sie dich doch hinausschmeißen. Hab deinen Tag auf Golgatha und Gott wird seinen Weg mit euch haben. Lass mich euch dies zitieren. Habt euren Tag mit Golgatha und Gott wird euren Weg mit euch, seinen Weg mit euch haben. Lasst uns beten, Herr. Oh Gott, nimm uns alle hinauf zu Golgatha jetzt. Lasst uns von uns selbst hinwegkommen, von der Furcht der Menschen, der Furcht, was jemand sagen wird. Die ganze Welt lacht ihn aus und hat ihn Spaß mit ihm gemacht, aber er war gehorsam in den Tod, er war gehorsam in der Schande, er war gehorsam selbst unter der Regierung. Und wir erkennen, als Satan diese Erde schlug, wurde er der Herrscher und die Autorität dieser Erde. Er bezeugte das vor dem Herrn und sagte, die Königreiche sind meine und ich werde tun mit ihnen, was ich will. Und wir erkennen von dem Tag bis hierhin, diese Welt ist unter dem Fluch und wurde regiert durch den, der sie verflucht hat. Was Gott, oh Gott, wir dienen einem Königreich, das nicht verflucht ist. Vater Gott, wie wunderbar ist es, dass du die großen Dinge getan hast in dem Bild dieser Welt. Diese großen Filme, die sie gemacht haben, wie die 10 Gebote und so weiter, kamen hervor. Aber lass Menschen und Frauen sehen, dass es nicht meine Kirchentür verdunkeln würde, sondern lass sie sehen, was es wirklich ist. Gottes Weg ist der Weg, abgelehnt durch diese Welt. Denn wir gehen in Russland unter den Kommunismus. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nach Golgatha gegangen. Wir haben uns selbst gekreuzigt mit dem Königreich Gottes, um einer der Seinen zu sein. Egal, was die Welt sagt, wir nehmen den Weg mit den Verachteten des Herrn. Wir gehen weiter zur Auferstehung. Und wir glauben, dass sie bald da ist. Herr, wir werden dann auferweckt in ein Königreich, das... diese Welt übernehmen wird, wie Daniel sah, und er brachte die Welt in kleine Steine, und der Wind hat sie hinweggeblasen, wie den Sommer. Ja, aber der große Berg, der Stein, der kam hervor und die Erde bedeckte, und der Stein wird kommen. Oh Gott, wir wollen ein Teil davon sein. Lass uns selbst verleugnen und unser Kreuz täglich auf uns nehmen und für Christus leben, für andere leben. Gewähre es, Herr. Und wenn hier jemand ist heute Morgen, der dich nicht kennt als Erlöser, und wenn wir deiner gedenken sollen im Schlussgebet, wenn du möchtest, dass dies dein Tag auf Golgatha ist, wirst du die Hand heben und sagen, bete für mich, Bruder Branham. Ich möchte dich erkennen als meinen Erlöser. Gott segne dich, junger Mann. Irgendjemand anderes? Gott segne dich, mein Bruder. Ich möchte, dass ihr es wisst, dass dies mein Tag von Golgatha ist. Ich bin müde und krank. Warum stehe ich hier rum? Das war die Sache, für die ich geboren war. Ich wurde geboren, um ein Sohn Gottes zu sein. Und hier halte ich noch an den Dingen der Welt fest. Herr, lass mich heute gekreuzigt sein. Lass mich selbst heute mich selbst kreuzigen, meine Ideen, Gedanken, dass ich leben möchte mit Christo, ein Leben für andere, egal was sie mir tun, wenn sie mich auslachen, mich verfolgen, Böses gegen mich sprechen. Lass mich demütig wandeln, so wie ein Lamm, wie er es tat. Eines Tages, so ist deine Verheißung, wird er mich auferwecken in den letzten Tagen. Und ich schaue nach diesem Tag. Gott segne euch dort hinten. Irgendwo jemand anderes. Gott segne euch. Gott segne euch. Jemand anderes, bevor wir beten. Unser himmlischer Vater. Es wurde gesagt, als Petrus predigte am Tag zu Pfingsten, so viele wie glaubten, wurden der Gemeinde hinzugefügt. Sie haben wahrhaftig geglaubt von ganzem Herzen. Diese Menschen, die gerade ihre Hände erhoben haben, ich glaube, dass sie geglaubt haben von ganzem Herzen. Und wenn sie es haben, dann ist dort das Wasserbecken, das auf sie wartet. Sie möchten, dass ihre Sünden vergeben werden. Das ist jemand hier, der sie taufen kann. In diesem Namen und dem einzigen Namen, den es unter dem Himmel gegeben ist, den Menschen, in dem wir gerettet werden. Denn so wie ich die Schrift zitiert habe vor ein paar Momenten, dass die Buße und die Erlösung von Sünden müssen gepredigt werden in seinem Namen, der ganzen Welt, beginnend zu Jerusalem. Und in Jerusalem, wo die Vergebung und die Erlösung von Sünden gepredigt wurde, hat der Apostel ihnen die Schrift gesagt und sagte, sie mussten erst Buße tun und dann getauft werden im Namen Jesu Christi. Das war, was das Geschäft der Prediger sein sollte, dass sie Buße tun und sie taufen für die Erlösung ihrer Sünden. Wessen Sünden ihr erlasst, dem sind sie erlassen. Wessen Sünden ihr behalt, dem sind sie behalten. Vater, wie hat die Welt jemals auf so ein so hinweggehen können, weil sie nicht das einfache Evangelium glauben. Und sie haben sogar einen Ersatz gebracht, falsche Namen, falsche Taufen des Heiligen Geistes, das Schütteln der Hand mit dem Prediger, benutzen die Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist, welche niemals in der Schrift sind, ein Dokument gemacht durch einen römischen Menschen, nicht in der christlichen Lehre, nirgendwo in der Bibel. Die Erlösung der Sünden können nicht durch den Titel kommen, sondern aber durch den Namen Jesu Christi. Nun, Vater, wir wissen, das ist sehr unpopulär. Deine Wege waren immer so. Aber Menschen und Frauen heute Morgen, dass sie zu diesem Tag kommen, diesem Tag auf Golgatha, wo Jesus verachtet wurde, an diesem Tag, wo in der Schande wurde er entkleidet und in Stücke gehackt und angespuckt und die Welt lachte über ihn. Durch die Gemeinde, durch die Menschen, die ihn hätten lieben sollten. Und trotzdem in all diesem hat er seinen Mund nicht geöffnet. Er ging und starb für die Menschen, die ihn auch verlachten. Gott, nimm uns heute Morgen nach Golgatha. Und wenn sie sagen, dass wir verrückt sind, wenn sie sagen, dass die Schrift verkehrt ist, was immer sie sagen, Gott, sie können nicht in der Gegenwart Gottes stehen und sagen, dass es verkehrt ist. Sie können ihre Bibel nicht durch die Bibel bedecken. Die Bibel deckt die Sünden auf, den Unglauben. Um populär zu sein, tun sie wie der Rest der Menge. Lass sie zu Golgatha kommen heute Morgen und fang an in Jerusalem, damit die Buße und die Erlösung von Sünden gepredigt wird in seinem Namen allen Nationen von Jerusalem an. Lass sie dort den gleichen Stufen der Kreuzigung nehmen, gehackt, angespuckt, ausgelacht und genannt, was sie immer genannt werden können, wie durch die religiösen Aufrührer, die Gemeinde auseinanderreißen, was immer sie nennen wollten. Mögen wir heute Morgen unseren Weg mit dem Verachten des Herrn nehmen. Mögen wir wandeln, wie die Apostel es taten, weder links noch rechts, und von der Güte unseres Herzens dienen wir Gott. Nun gewähre es, Vater, heile die Kranken, die in die Gebetslinie kommen. Mögen die Hände erhoben haben, jetzt in ihren Herzen Buße tun. Und mögen sie, die aufgestanden sind, schnell weitergehen in das Wasser und ihre Sünden erlassen haben. Im Namen des Opfers Jesus Christus, des Sohn Gottes. Amen.